Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Trotz Waffenruhe geht in Syrien der Bürgerkrieg mit unverminderter Brutalität weiter. Davon betroffen ist auch die christliche Minderheit. Sie macht rund 10% der Gesamtbevölkerung aus. Noch genießt sie den Schutz des Regimes und hält mehrheitlich zu Präsident Assad. Doch immer mehr, vor allem junge Christinnen und Christen, solidarisieren sich mit den aufständischen Muslimen. Spaltet der Konflikt die Christen im Land? Heidi Kronenberg hat mit der Theologin Judith Binnen gesprochen. Sie leitet die Öffentlichkeitsarbeit der deutschen Jesuitenmission und ist vor kurzem von einem Besuch in Syrien zurückgekehrt.
Judith Binnen, Sie waren kürzlich in Syrien. Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage im Lande?
Die Lage in Syrien ist sehr komplex. Es ist wirklich schwierig, genau zu beurteilen, was tatsächlich von welchen Gruppen wie politisch gefordert wird. Also mein Eindruck ist, es ist recht unübersichtlich. Es wird ja in der internationalen Presse doch ein bisschen vereinfacht dargestellt, das böse Regime und die Opposition, die Rebellen, die für Meinungsfreiheit und Demokratie kämpfen. Und mein Eindruck im Land war, dass die ganze Sache viel komplexer ist und dass es halt nicht nur zwei Parteien gibt, die gegenüberstehen, sondern dass auch die Opposition sehr zersplittert ist und dass es da auch ganz unterschiedliche Interessen gibt.
Im Vergleich zu anderen arabischen Machthabern gewährt Präsident Bashar al-Assad den Christinnen und Christen relativ viel Freiheit. Fürchten die Christen nun, diese bei einem allfälligen Machtwechsel zu verlieren?
Die Christen in Syrien haben natürlich Angst davor, dass, falls die Sunniten an die Macht kommen, dass ihr Freiraum beschnitten werden könnte. Also es ist tatsächlich ja so gewesen, dass sich die Christen in der Mehrheit unter Präsident al-Assad sicher gefühlt haben und dass er auch ein Stabilitätsfaktor war. Natürlich ist diese Furcht, dass sie das jetzt verlieren könnten, auch eine Gefahr, weil sie sich dadurch zum Teil natürlich auch zum Instrument des jetzigen Regimes machen lassen.
Man beobachtet auch, dass sich zunehmend junge Christen und Christinnen mit aufständischen Muslimen solidarisieren. Spaltet der Konflikt in Syrien die Christen und Christinnen?
Also ich habe Christen getroffen, die ganz klar pro Assad sind. Ich habe Christen getroffen, die gesagt haben, es reicht uns, wir brauchen Meinungsfreiheit, wir brauchen Demokratie und dafür gehen wir auf die Straße. Der Konflikt in Syrien spaltet natürlich nicht nur die Christen, der Konflikt in Syrien spaltet das ganze Volk. Vielleicht ist es eher auch eine Frage der Generation. Also vor allen Dingen junge Studenten unter den Christen sind welche, die sich mit der Opposition sehr stark solidarisieren oder auch selbst Teil der Opposition sind. Ob das nun die Christen als solche, als Religion, als Konfession spaltet, glaube ich gar nicht so. Also die Linie geht halt wirklich durch das gesamte Volk und auch durch Familien. Also es ist, glaube ich, nichts spezifisch Christliches.
Judith Binn, gibt es Anzeichen dafür, dass der Konflikt in einen konfessionellen ausartet? Weil neu geht man ja auch davon aus, dass extrem islamistische Kreise rund um die Al-Qaida in Syrien aktiv sind.
Als wir in Syrien waren, haben wir gehört, oder es hieß, dass Al-Qaida in bestimmten Bereichen Syrien eventuell schon aktiv sein könnte. Natürlich wird der Konflikt in Syrien von verschiedenen islamistischen Gruppen auch für eigene Interessen genutzt. Und dass es dann gegen verschiedene Konfessionen oder Religionen oder religiöse Gruppen geht, liegt hier auf der Hand. Also auch ganz klar Sunniten gegen Alawiten und nicht nur Moslems gegen Christen. Also so ein bisschen habe ich den Eindruck, jede Gruppe versucht, den Konflikt für eigene Interessen zu nutzen und so ein bisschen auch das eigene Süppchen da zu kochen. Dass es ein Religionskrieg werden könnte, das glaube ich nicht. Sondern es ist eine politische Auseinandersetzung, es ist kein Religionskonflikt.
Judith Binn, können die Kirchen in Europa etwas zur Beruhigung der Lage in Syrien beitragen?
Das ist eine schwierige Frage. Also mein Eindruck ist, dass im Moment Syrien, die ganz normale Bevölkerung, doch sehr stark unter einer Isolierung leidet. Also ausländische Mitarbeiter in Syrien sind nicht mehr im Land, Touristen kommen nicht mehr ins Land, Arbeitsplätze gehen verloren. So die ganz normale Bevölkerung in Syrien das Gefühl hat, wir sind alleine gelassen. Und ich glaube, da könnten die Kirchen klar ein Zeichen setzen und viele Ordensgemeinschaften oder überkirchliche Kreise, zum Beispiel die Jesuiten, machen das ja auch, dass man trotzdem nach wie vor versucht, in Syrien da zu sein, Präsenz zu zeigen und den Leuten sagt, wir haben euch nicht vergessen, wir sind eigentlich noch da und wir versuchen auch, mit euch mitzugehen oder im Land zu bleiben. Und das wird, habe ich festgestellt, auch bei meinem Besuch von den Leuten sehr stark geschätzt, dass sie sagen, hier, das ist aber ganz schön mutig, dass du jetzt in dieser Situation nach Syrien kommst und auch mal wieder was von außen zu hören. Also nicht nur rein innersyrisch wird sehr wertgeschätzt. Also da glaube ich so, diesen Kontakt zu halten, das ist eine Sache, die wichtig ist. Und ich glaube, da kann das über kirchliche Kreise eigentlich ganz gut passieren.
Judith Behnen von der Deutschen Jesuitenmission. Heidi Kronberg hat mit ihr gesprochen. Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes und das Fest eines Sprachwunders. Das Feuer der Begeisterung ermöglicht es, dass Menschen aus verschiedenen Ländern miteinander sich verstehen. Um ein kleines Sprachwunder von heute geht es in unserem nächsten Beitrag. Im palästinensischen Gazastreifen soll an den Schulen demnächst wieder Hebräischunterricht eingeführt werden. Das ist erstaunlich, denn eigentlich haben die Palästinenser in dem abgeriegelten Gebiet keinen großen Anreiz, die Sprache der Israelis zu lernen. Noch erstaunlicher aber ist, die Entscheidung wurde von der radikal-islamischen Hamas getroffen. Aus Gazastadt der Bericht von ARD-Korrespondent Christian Wagner.
Samira Srour ist eine kleine, ältere Dame. In ihrer privaten Sprachschule in Gaza unterrichtet sie nicht nur Arabisch und Englisch, sondern auch Hebräisch. Und das schon seit mehr als 30 Jahren.
Semitic languages, Hebrew and Arabic, the same. Very easy for us.
Die semitischen Sprachen, Arabisch und Hebräisch, sind sich sehr ähnlich. Deshalb, sagt Samira, sei es für einen arabischen Muttersprachler auch nicht so schwer, Hebräisch zu lernen. Aber Hebräisch im Gazastreifen? In dem kleinen palästinensischen Küstengebiet, das Israel seit Jahren fast vollständig abriegelt, spricht man auf der Straße lieber nicht Hebräisch. Man könnte in den Verdacht geraten, mit den verhassten Israelis zusammenzuarbeiten. Und trotzdem unterrichtet Samira diese Sprache, wenn auch momentan nur für 10 Schüler.
They still need for the language.
Klar, wir brauchen Hebräisch, auch wenn hier im Gazastreifen überhaupt keine Israelis mehr sind. Aber wer für eine Behandlung in ein israelisches Krankenhaus darf, der bekommt dort hebräische Dokumente. Auch die Schreiben aus den israelischen Gefängnissen sind hebräisch. Das betrifft tausende Familien. Da muss einer Hebräisch können. Und tatsächlich, jetzt hat die Regierung der radikal-islamischen Hamas entschieden, dass es ab dem kommenden Schuljahr wieder Hebräischunterricht im Gazastreifen geben soll, als Wahlfach in den 9. und 10. Klassen für 2 Stunden in der Woche. Der stellvertretende Bildungsminister Mohammed Abu Sghair. Es wird jeden Tag so viel über uns berichtet, in den israelischen Zeitungen, im israelischen Fernsehen. Wir sollten das verstehen können. Das ist die Kernfrage. Verstehen wir die Sprache unserer Feinde? Hebräischlehrer für die öffentlichen Schulen zu finden, werde nicht schwer, behauptet der Vizeminister. Schließlich gäbe es ja genug ehemalige Gefangene, die hätten in der Haft in Israel Hebräisch gelernt, zum Teil sogar studiert. Die älteren Palästinenser können noch gut Hebräisch. Sie haben ja schließlich bei den Israelis gearbeitet, so lange bis ihre Heimat durch Mauern und Sicherheitszäune abgetrennt wurde von Israel. Samira, die Sprachlehrerin, hatte in den vergangenen Jahren aber zunehmend Schwierigkeiten. Nicht nur, dass ihr die Hamas die Lizenz für ihre Sprachschule entzogen hat, die Leute fragen sie auch immer wieder, warum sie denn überhaupt noch Hebräisch unterrichtet. Da sage ich dann erstmal nichts. Und oft ist es so, dass sie nur wenige Tage später zu mir kommen und mich bitten, ob ich nicht das eine oder das andere für sie übersetzen könnte. Einen Hebräischkurs hätte auch der Vizebildungsminister von Gaza dringend nötig, wenn er denn israelisches Fernsehen verstehen wollte. Ich spreche Hebräisch. Ja, nein. Das sind die wenigen Worte, die er zustande bringt.
Aus Gazastadt berichtete Christian Wagner. Heute gehen die internationalen Filmfestspiele von Cannes zu Ende. Sie gelten als eines der bedeutendsten Filmfestivals der Welt. Auch die Kirchen sind vor Ort und vergeben jeweils am Samstagabend einen vielbeachteten ökumenischen Preis. Dieses Jahr geht er an den dänischen Regisseur Thomas Vinterberg für seinen Film Jagden. Vorsitzender der ökumenischen Jury ist der Schweizer Theologe und Filmpublizist Charles Martig. Mit ihm sprach Michael Sennhauser.
Charles Martig, Sie haben Jagden von Thomas Vinterberg ausgezeichnet in diesem Jahr. Warum diesen Film?
Es geht um einen Kleinkinderzieher, Lukas, der unter Verdacht gerät eines sexuellen Missbrauches. Der Film zeigt, wie der soziale Ausschluss in einem Dorf, in einem Quartier funktioniert und wie dieser Lukas überhaupt keine Chance mehr hat, in das soziale Leben zurückzufinden. Und das Irritierende am Film ist, dass er sich praktisch auch nicht aus dieser Rolle befreien kann, bis zum Schluss auch kämpfen muss darum, damit er überhaupt im Sinne von Jagden nicht gejagt wird von der Community. Der Film ist insofern wertvoll für uns, weil er die ganze Frage des sexuellen Missbrauchs, aber auch dieses sozialen Ausschlusses thematisiert.
Was ist das Ziel des ökumenischen Preises an einem riesigen Festival wie Cannes, wo die Filme ohnehin mit Aufmerksamkeit überschüttet werden? Was richtet so ein zusätzlicher Preis denn noch aus? Was hoffen Sie?
Ja, wir suchen sehr stark nach Filmen, die sich mit Werten beschäftigen, sozialen Fragen, auch religiöse Filme, die für uns interessant sind, wie zum Beispiel Jenseits der Hügel von Christian Mungiu über eine orthodoxe Gemeinschaft. Wir suchen also Filme, die etwas dieses spirituelle Kino in sich haben, die auch in der Bildsprache stark sind und die menschliche Werte vertreten. Und Jagden von Thomas Vinterberg ist so ein Film.
Wenn nun die Kirche nach all den Vorwürfen in den letzten Jahren einen Film über sexuellen Missbrauch auszeichnet, sind sich wahrscheinlich auch eines gewissen Risikos bewusst, oder?
Das Risiko sind wir uns bewusst. Es ist auch eine Frage, die die Kirche im Moment intern auch sehr stark beschäftigt. Und ich glaube, dass der Diskurs ist nicht nur ein gesellschaftlicher, es ist auch ein innerkirchlicher, der weitergeführt werden muss.
Und da ist dieser Film Jagden auch hilfreich?
Er ist durchaus hilfreich, weil er gerade verschiedene Ebenen hat, mit denen er uns anspricht. Einerseits die Frage des sexuellen Missbrauchs, aber auch die Unschuldigkeit. Hier ist das Opfer ein Mann, 40-Jähriger. Und ich glaube, da ist auch der gesellschaftliche Kontext sehr wichtig. Heute werden meiner Meinung nach, und da spricht eine Art Tabuzone an, Kinder fast sakralisiert in unserer Gesellschaft. Jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt und es ist sofort klar, dass der Mann keine Chance hat. Es geht um diese Frage des Mannes in unserer Gesellschaft, die für uns sehr wichtig ist.
Charles Martig, die ökumenische Jury in Cannes, die hat Tradition. Die ökumenischen Jurys an diversen Filmfestivals haben Tradition. Wie alt ist die Geschichte dieser Institution mittlerweile?
Ökumenische Jurys gibt es seit 1973. Das erste Festival war Locarno, bezeichnenderweise in der Schweiz, weil eine sehr starke ökumenische Bewegung da war. Und gleich ein Jahr später, 1974, begann Cannes mit einer ökumenischen Jury. Und das ist auch sehr wichtig, dass in der kulturellen Frage die Kirchen zusammenarbeiten.
Charles Martig, Präsident der ökumenischen Jury am Filmfestival Cannes, befragt von Michael Sennhauser. Mit dem Nuntius, dem päpstlichen Botschafter, verfügt die römisch-katholische Kirche über eine diplomatische Vertretung in Bern. Nun gibt es auch auf reformierte Seite Stimmen, die eine direkte Vertretung beim Bund wünschen. Die Kurznachrichten mit Lorenz Marti.
Eine evangelische Nunziatur in Bern. Das schlägt der Zürcher Kirchenrat Daniel Reuter vor. Ihm geht es dabei um die Gleichbehandlung der beiden großen Konfessionen, da die Katholiken mit der Nunziatur über eine besondere Stellung gegenüber dem Bund verfügen. Der Rat des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes hat den Vorstoß positiv aufgenommen. Er möchte zwar nicht gleich eine Nunziatur einrichten, dafür aber eine evangelische Ansprechperson in Bundesbern einsetzen. Glücklich geschieden. In Norwegen haben sich Kirche und Staat getrennt. Das norwegische Parlament hat diese Woche mit großem Mehr beschlossen, den besonderen Status der evangelisch-lutherischen Kirche als Staatskirche aufzuheben. Auch die Kirche befürwortet diesen Schritt. Sie verliert zwar ihre privilegierte Stellung, gewinnt aber Unabhängigkeit und Autonomie. Mit der Trennung sind jetzt alle registrierten Kirchen und Religionsgemeinschaften Norwegens gleichgestellt. Aufruhr im Vatikan. Der Chef der Vatikanbank muss seinen Hut nehmen. Offiziell werden ihm Mängel in der Führung der Bank vorgeworfen. Am Freitag wurde zudem ein Kammerdiener des Papstes festgenommen, weil er Journalisten vertrauliche Unterlagen zugespielt haben soll. In den geheimen Dokumenten geht es um Korruption, Missmanagement und Vetternwirtschaft. Italiens Medien vermuten einen Zusammenhang zwischen der Entlassung des Vatikanbankchefs und der Enthüllungsaffäre. Auch über einen Machtkampf an der Spitze der Kurie wird spekuliert. So nicht. Die Medienkommission der Schweizer Bischöfe rüffelt den Sprecher des Bistums Chur, Giuseppe Grazia. Dieser hatte den Pfarrblättern vorgeworfen, zu wenig kirchlich zu sein. Die Medienkommission, der auch der Einsiedlerabt Martin Werlen angehört, weist diesen Vorwurf entschieden zurück. Auch wenn die Pfarrblätter von eigenständigen Trägerschaften herausgegeben würden, seien sie doch kirchliche Publikationen. Unmittelbarer Anlass für die Kritik des Kure-Bischofssprechers sind das Zürcher Pfarrblatt Forum und das Pfarreiblatt der Urschweiz, welche wiederholt kritisch über den Kure-Bischof Vitus Huander berichtet haben.
Das war der Blickpunkt Religion. Die Redaktion hatte Lorenz Martin.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.